gesetzlicher Pflichthinweis. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die österreichische Tierärztekammer als Interessensvertretung der österreichischen Tierärzte und Ärztinnen legt Wert darauf, dass es im Zuge dieses Kongresses nicht zu übler Nachrede kommt, beziehungsweise dass Tierärzte und Ärztinnen unlautere Absichten unterstellt werden. Dieser Kongress dient der Wissensvermittlung. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung, im besten Fall gemeinsam mit dem Tierarzt deines Vertrauens.
Hallo, lieber Zuseher und liebe Zuseherin vom Die Futterlüge Online-Kongress. Manchmal schlagt einem was auf den Magen, manchmal schlagt einem aber auch was auf die Nieren. Die Niere, ein wichtiges Organ, das haben wir auch gleich zwei Stück davon und wir haben uns eine Expertin dazu geholt, die liebe Heidi Herrmann. Hallo Heidi.
Hallo.
Hallo ihr Lieben.
Und eigentlich, auch wenn man es nicht sehen kann, sind wir zu viert, weil auf Heidis Schoß ein Mauzi sitzt.
Oh,
genau.
Ja.
Und es könnte sein, dass ab und zu ein Störgeräusch heute im Interview dabei ist, weil der Hund nämlich müde ist. Und wenn er müde ist, dann kann es sein, dass er schnarcht. Genau, das vielleicht nur zur Orientierung, wenn man sich wundert, wo dieses Bohrgeräusch herkommt.
Nicht am Mikrofon drehen.
Genau.
Alles in Ordnung. Liebe Heidi, falls es da draußen Menschen gibt, die dich noch nicht kennen sollten, magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und warum du dich genau mit diesem Thema beschäftigst?
Also ich bin die Heidi Herrmann und ich bin schon einige Jahrzehnte als Tierernährungsberater und Tierheilpraktiker unterwegs. Und hauptsächlich bin ich Dozent und bilde Hundeernährungsberater, aber auch Gesundheitsberater aus. Und daher beschäftige ich mich natürlich regelmäßig mit der Fütterung, aber eben auch mit Erkrankungen.
Mhm. Mhm. Da haben wir es schon.
Ja, sehr gut.
So wie ich gerade angesprochen habe, wir haben ja nicht nur ein Stück Niere, wir haben wirklich zwei mitbekommen, weil sie so wichtig ist. Magst du vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, wie das Ding so funktioniert und warum es denn so wichtig ist?
Genau, also ich habe jetzt hier mal dieses Modell gleich mal mitgebracht, damit man es sieht, dass es zwei sind. Mhm. Und die Niere ist im Grunde unser Blutfilter. Bei einem deutschen Schäferhund, also in der Größe eines deutschen Schäferhundes, bei so einem Hund laufen am Tag 1000 Liter Blut durch die Niere durch. Und da werden eben Stoffe, die der Körper nicht mehr braucht, herausgefiltert und dann über den Harn ausgeschieden. Aber die Niere scheidet nicht nur aus, sondern sie produziert auch Hormone. Deswegen ist die Geschichte mit den Nierenerkrankungen eine sehr komplexe, weil sie weitreichende Folgen im Organismus hat. Warum hat sie zwei? 33% Nierenleistung reichen noch aus, um einen Körper einwandfrei noch das Blut säubern zu können. Es ist ein Reservezuschlag, den die Natur da eingerichtet hat. Also es ist ein natürlicher Verschleiß von der Geburt an schon vorgesehen. Also wir haben zwei Nieren, eigentlich bräuchte man nur ein Drittel. Im Laufe des Lebens gehen einfach diese Filtereinrichtungen kaputt. Und daher ist das halt eben eine Reserve, die die Natur angelegt hat.
Also sind wir mit dem Reserverad unterwegs.
Ja, mit dabei. Mehr als ein Reserverad, genau.
Gut zu wissen.
Hat die Natur gewusst, dass wir schon so viele Schadstoffe aufnehmen, dass wir das so doppelt abgesichert brauchen?
Ich denke, es gibt ja viele Dinge, die der Niere nicht gut tun. Das können Infektionen sein, das können Entzündungen sein, das kann natürlich eine falsche Ernährung sein, Giftstoffe sein. Und das ist zunehmenderweise natürlich in unserer Zivilisation so. Vor allem hat das Lebensalter zugenommen. Deswegen haben wir natürlich sehr viele Nierenerkrankungen, weil einfach die Natur es gar nicht vorgesehen hat, dass unsere Tiere so alt werden. Aber natürlich haben wir leider viele Giftstoffe im Futter, in der Umwelt, in der Medizin, in der Versorgung, die natürlich die Niere arg zu schaffen macht.
Mhm. Jetzt frage ich mal quer, wenn ich Schadstoffe über die Fütterung auf, also ich, nicht ich, der Hund, aufnimmt, dann ist doch als erstes die Leber dran. Wieso kriegt die Niere überhaupt noch was ab?
Ja, die Niere ist ja das Entgiftungsorgan. Zur Niere kommen alle Stoffe, die über den Darm, über die Luft, über die Haut aufgenommen werden. Die Stoffe kommen alle erstmal zur Leber. Und die Leber ist das Entgiftungsorgan. Die Leber versucht, Stoffe, die sie nicht kennt und die sie nicht brauchen kann, die also wieder raus müssen aus dem Körper, entweder an Fette anzuheften, dann werden sie über die Gallensäuren über den Darm ausgeschieden. Oder wenn sie wasserlöslich sind, werden sie mit dem Blut mitgegeben und von der Niere ausgefiltert. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Dann werden natürlich Gifte, die weder das eine noch das andere mitmachen, eingelagert. Und da haben wir eigentlich so das Unterhautfettgewebe, wo die meisten Giftstoffe, die sich weder über den Darm noch über die Niere ausscheiden lassen, dann zwischengelagert. Das wird dann immer problematisch, wenn Tiere abnehmen und die Fettreserven abgeschmolzen werden, dann wird das wieder frei und dann kommt es sehr häufig zu einer Leber- oder einer Nierenüberlastung, weil dann so viel wieder freigeschwemmt wird.
Kann das auch Thema sein, wenn ich sage, der Hund hat Übergewicht und wir reduzieren das Gewicht, dass dann das eben auch auf die Nieren schlagt, hast du richtig verstanden?
Ja, ne? Ja. Das und sind dann immer so die Gefahren, ja.
Ganz, ganz banal gefragt, heißt das, man muss, wenn man Übergewicht abbaut, auch sehr darauf achten, dass man es nicht zu schnell abbaut?
Ja, also die Ernährungsberater, da gibt es eigentlich eine Regel. Wir arbeiten zum Beispiel alle mit Reduktionskurven. Der Hund soll in der Woche nicht mehr wie 1,5% von seinem Körpergewicht abnehmen. Und man sollte dann eben auch schon gleich mit solchen Stoffen arbeiten, die zumindest im Darm dann schon mal die Schadstoffe binden und wirklich ausscheiden, weil es gibt ja diesen enterohepatischen Kreislauf, wo die Gifte immer wieder vom Hüftdarm aus zurück in die Leber gebracht werden. Und deswegen gehören dann immer die Huminsäuren und das Zeolit oder der Flohsamenschalen, gehört einfach damit dazu, um das zu vermeiden.
Jetzt habe ich witzigerweise gestern erst den enterohepatischen Kreislauf angesprochen. Ich glaube, dir ist es aber noch nicht so ganz ein Begriff. Jetzt habe ich die Expertin da sitzen, da muss ich mich nicht abmühen.
Das zu erklären, was der enterohepatische Kreislauf ist?
Ja, falls das jemand noch nicht kennt.
Also in der Leber, wenn die Leber Giftstoffe an die Gallensäuren anheftet, dann werden die ja über den Darm ausgeschieden. Und da sind zum Beispiel auch Cholesterine beteiligt, also Gallensäuren und Cholesterine. Und das sind wichtige, wertvolle Baustoffe, die der Körper gerne zurückgewinnt, um sie zu sparen. Also im Hüftdarm werden dann Gallensäuren und Cholesterin zurückreserviert und der Leber zurückgegeben, damit sie nicht alles wieder neu produzieren muss. Und wenn da Gifte dranhängen, kommen natürlich immer wieder die Gifte zurück in die Leber. Und deswegen muss das im Darm gebunden werden, damit es wirklich ausgeschieden wird und nicht wieder zurückreserviert werden kann.
Ja. Also das ist dann auch wichtig, damit die Schadstoffe, die du einmal aufgenommen hast, nicht 10, 12 Mal durch die Leber laufen.
Genau. Ja, genau.
Da einen vielfachen Schaden eigentlich anrichten.
Okay. Deswegen gibt es ja auch diesen Spruch, was der Darm abhält, muss die Leber und die Niere nicht ausbaden.
Die Niere baden im wahrsten Sinne.
Okay, das ist spannend. Ja.
Woran erkenne ich denn überhaupt, dass mein Hund ein Nierenproblem hat?
Also Nierenprobleme gibt es ja viele. Man muss ja da unterscheiden, akute Erkrankung der Niere, jetzt zum Beispiel durch ein aufgenommenes Gift oder durch eine Narkose oder manche Hunde reagieren ja extrem auf Weintrauben. Denen wird es also plötzlich massiv schlecht werden. Die würden erbrechen, die würden Durchfall haben, die würden Futter verweigern, die würden apathisch rumliegen. Also das ist ein Notfall und da läuft auch jeder sofort zum Tierarzt. Mhm. Bei der chronischen, bei dem Untergang, also dem langsamen, schlechter werdenden Nierenleistung, dann geht das so mit wechselnder Appetitlosigkeit los. Das ist also das Erste, was die Leute merken. Mal frisst der Hund schlecht, der hat mal keinen Appetit. Dann wird natürlich das Fell schlechter. Meistens nehmen die Hunde dann natürlich auch ab, weil sie immer mal wieder appetitlos sind und schlecht fressen. Sie fangen an, mehr zu saufen. Dadurch müssen sie natürlich auch mehr pieseln. Das merkt dann der Besitzer schon, weil sie viel öfter rausgehen müssen. Und irgendwann riecht man dann auch diese harmpflichtigen Stoffe, die nicht mehr von der Niere rausgebracht werden. Also erstmal bekommen die einen auffälligen Maulgeruch und im Endstadium riecht dann der ganze Hund, weil über die Poren, über die Haut dann diese Stoffe im Grunde austreten. Also man riecht es da. Aber dann ist es auch ziemlich schon zu spät.
Er muss mehr die Bäumchen markieren, sagen wir mal so, und mehr trinken, hast du eben gemeint. Ist das der Ausgleich der Niere, oder dass sie versucht, okay, ich möchte Wasser haben, um das auszuspülen, aber es klappt halt eben nicht, weil sie es selbst nicht mehr kann? Kann man das so sagen? Oder?
Die kann im Grunde nicht mehr konzentrieren. Also die kann es nicht mehr halten. Sie schafft das einfach nicht. Also sie läuft aus. Ne? Also sie kann einfach das nicht mehr zurückhalten.
Okay. Was kann ich denn, damit es erst gar nicht schief geht, der Niere Gutes tun, damit sie uns möglichst lang mit ihrem Filtersystem erhalten bleibt?
Da gibt es wirklich, es gibt Studien und ich habe auch einige Teilnehmer, die bei den Tierärzten arbeiten. Und die sagen, wir haben Hunde mit chronischer Niereninsuffizienz, die werden mit Trockenfutter gefüttert. Aber wir haben auch genauso viele, die gebarft werden oder die Nassfutter bekommen. Was man immer aufpassen muss, weil die Niere muss ja alles, was nicht gebraucht wird, was zu viel ist, ausscheiden. Das heißt, füttere ich extrem viel Protein, ein Stoffwechselendprodukt vom Protein ist ja Ammoniak. Ammoniak ist ein Stoffwechselgift, was in der Leber entgiftet werden muss. Es wird umgewandelt in Harnstoff. Und dieser Harnstoff wird über die Niere ausgeschieden. Das ist eine Sache. Wenn der Hund nicht ausreichend Vitalstoffe bekommt, also ihm Spurenelemente fehlen, Vitamine fehlen, dann produziert er mehr Säure. Die Niere muss auch das Säure-Basen-Verhältnis ausgleichen. Wenn der Hund also viel Stress hat, viel Sport hat, nicht entsprechend mit Vitaminen und mit Vitalstoffen ausgeglichen wird, hat er mehr Säuren im Körper, also muss er auch mehr saufen, um diese Säuren rauszukriegen. Das Gleiche ist mit den freien Radikalen. Also es bilden sich freie Radikale, wenn keine Antioxidantien in der Nahrung sind, nehmen die überhand und machen weitere Zellschädigungen. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man eine bilanzierte Ernährung dem Hund gibt, von nichts zu viel und von nichts zu wenig. Bei den Mineralien ist es auch so, wenn ich arbeite nach viel, hilft viel. Alles, was der Körper nicht braucht, muss die Niere wieder auspieseln. Und auch da muss ich wieder mehr trinken, um das mehr auszuschwemmen. Also das ist alles so ein Kreislauf.
Was ist denn so ein Richtwert für eine normale Trinkmenge? Was sollte ein Hund denn trinken? Ich meine, schon klar, es hängt nicht von jetzt der Bewegung ab und dem Wetter natürlich, aber
ja, vor allem vom Futter, ne? Wenn ich ein Futter habe, wo schon 75% Feuchtigkeit drin ist, also wenn ich ein Nassfutter füttere oder eine Barfration, dann gibt es ja bei normalen Temperaturen Hunde, die kaum saufen. Aber wenn ich Trockenfutter füttere, wo nur 10% drin ist, dann müssen sie ja diesen Ausgleich auch noch treffen. Deswegen wird das wahrscheinlich von 25 Milliliter bis 100 Milliliter sein, was der Hund trinken muss, je nachdem, was er zu fressen bekommt, wie warm es ist, wie er rennt, etc. pp.
Ja.
Also das hängt wirklich vom Futter ab. Ne?
Jetzt hast du vorhin von ausbalanciert gesprochen. Gibt es so Klassiker der Überversorgung oder Unterversorgung? Du sagst immer, dir fällt auf, es ist immer dieses und jenes Vitamin, was oft einfach zu wenig gegeben wird? Oder weißt du, wie ich meine?
Genau. Also es gibt, man sieht es eigentlich am Futter schon. Wenn die Leute ein Futter kaufen, Trockenfutter kaufen, wo draufsteht mit 80% oder 90% Fleisch, dann weißt du schon, oh je, dieser Hund wird überversorgt mit Fleisch. Da muss der Harnstoff im Blut schon unheimlich hoch sein, weil die Leber und die Niere Höchstleistung erbringen. Dann bei den Fertigfuttern ist natürlich klar, es ist nichts Frisches drin. Und die B-Vitamine vertragen ja weder Lagerung noch Hitze. Und daher fehlen die B-Vitamine eigentlich immer. Also beim Trockenfutter sind sie vielleicht als synthetische Vitamine noch dann dazugegeben. Aber im Dosenfutter haben wir natürlich wenig B-Vitamine. Meistens wird nichts für Vitamin D dazugegeben. C kann darum selber bilden, das ist jetzt nicht so dramatisch, das würde natürlich das Erhitzen auch nicht aushalten. Aber was eigentlich immer fehlt, das sind auch die Spurenelemente. Und ein Antioxidant besteht ja immer aus den Pärchen Vitamin und Spurenelement, also Vitamin E und Selen, Zink und Vitamin C. Und wenn die Spurenelemente fehlen, auch Selen ist ja ein Antioxidant, dann können eben die Stoffwechselvorgänge im Körper einfach nicht so ablaufen, wie sie sollen. Und die Leber kann nicht entgiften. Und dann fallen eben auch mehr Stoffe an, die ausgeschieden werden sollten, aber nicht können oder eben dann die Niere belasten.
Okay, hochinteressant. Also im Grunde mal wieder das, was wir ja auch mit dem ganzen Kongressthema sagen wollen, es ist nicht das eine Futter das Richtige für den Hund, sondern es kommt einfach auf die qualitative Zusammenstellung des Futters an und die richtige Ergänzung, weil es ohne Ergänzung halt im Grunde kaum mehr geht. Ja? Wenn man jetzt extrem frisch füttert und wirklich sich genau auskennt und alles irgendwie da zusammenstellt, dass es passt, dann ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie es mit dem Vitamingehalt in Pflanzen heutzutage wirklich noch ausschaut, ob man das alles super hinbekommt, quasi ohne irgendein ein Vitamin zuzusetzen sozusagen, ja. Aber also Vitamin D zum Beispiel, ne, wo kriege ich es wirklich her, wenn ich jetzt sage, ich barfe und ich nehme aber keine Zusätze?
Nee, da ist gar kein Problem. Also Vitamin D kommt ja in Pflanzen gar nicht vor, sondern da brauche ich ja wirklich tierische Fette. Wir finden es also im Fischöl oder im Lebertran, da finden wir das Vitamin D. Finden wird man es auch im Gehirn. Aber Gehirn wird ja nicht mehr gefüttert. Ein bisschen ist in der Leber drin, also wenn ich Innereien gebe, aber das ist minimal. Ja. Wir müssen im Grunde das, was wir nicht haben, durch das nicht gefütterte Gehirn ausgleichen durch Fischöl, Lachsöl oder Lebertran.
Genau. Also ja, super, danke auch dafür, dass diese Message, das ist uns so wichtig, dass das wirklich klar rüberkommt. Es ist einfach notwendig, sich dem Thema zu widmen, ja, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Es ist ja nicht mega kompliziert, aber man braucht einfach ein paar Dinge, die man wirklich im Auge behalten muss und die man halt einfach dazugeben muss. Ah, da war der Hund gerade wieder.
Jetzt geht er runter, jetzt ist ihm zu viel.
Genau, danke auf jeden Fall. Ja.
Also ich denke, die Vitamine kann man am ehesten noch natürlich zugeben. Bei den Spurenelementen sieht es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig aus. Und das liegt daran, dass unsere Hunde natürlich eine viel geringere Futtermenge haben, wie das Tier, was draußen sich selber versorgen muss. Also das ist ja immer so. Wenn ich ein Pferd in eine Box sperre, hat das weniger Bedarf, als wenn ich ein Pferd im Offenstall halte. Und bei den Hunden ist es auch so, wenn die in der Wohnung leben und sie müssen sich ihr Futter nicht suchen und die gehen am Tag nur zweimal eine Dreiviertelstunde an der Leine spazieren, haben sie natürlich einen viel geringeren Bedarf, fressen viel weniger. Und wenn man weniger frisst, bekommt man dann eben auch nicht die ausreichenden Vitalstoffe. Also das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum man diese kleinen, minimalen Portionen der Hunde dann eben ergänzen muss. Weil es sonst einfach fehlt.
Ja, sehr wertvoll, ja.
Vitamin D ohnehin, weil es ja gar nicht wirklich auf die Haut kommt, das Sonnenlicht.
Durch das Fell ist es ein bisschen kompliziert, genau.
Ne? Müssten wir es alle scheren wie ein Schaf.
Ne? Der Bernardino oder der Berner Sennenhund, ne? Wie soll der über die Haut Vitamin D bilden? Genau, das ist schwierig.
Ja, allerdings. Erkenne ich das eigentlich? Jetzt, um so auf die Niere selbst zurückzukommen, erkenne ich das an irgendwelchen Laborwerten, bevor es schon Feuer am Dach ist?
Das ist eben das Problem. Also 33% der Niere, wenn die noch arbeitet, zeigt es noch keine Abweichungen im Laborbild an, weil eben die Niere dafür gedacht ist, dass ein Drittel ausreicht, um alles noch erledigen zu können. Also erst wenn 75% weg sind, also wir haben noch eine Nierenleistung von 25%, gehen die ersten Werte hoch. Das Harnstoff alleine sagt gar nichts, weil das natürlich in Abhängigkeit vom Protein ist. Kreatinin ist ein guter Wert, aber auch nicht bei einer einmaligen Messung ohne Symptome kann man da auch nicht hundertprozentig was sagen, weil es ist ja ein Stoffwechselendprodukt von der Muskulatur. Und wenn der Hund gerade am Fahrrad gerannt ist oder Mäuse gebuddelt hat, kann Kreatinin oben sein, ohne dass eine Nierenstörung vorliegt. Und dann haben wir noch das anorganische Phosphat, was ja, also überschüssiges Phosphor, würde ja über die Niere ausgeschieden werden. Wenn die schwächelt, schafft sie das nicht mehr und dann bleibt mehr Phosphor zurück und der Wert erhöht sich.
Welche Werte von den drei Dingen, die du jetzt angesprochen hast, welche Werte wären so ein Bereich, also ab da sollte man vielleicht draufschauen? Also welche Referenzwerte sind das?
Harnstoff, Kreatinin und anorganisches Phosphat. Mhm. Und es verändert sich sowieso etwas mit den Elektrolyten. Also es würde sich immer lohnen, auch nach Calcium, nach Kalium, nach Natrium zu gucken.
Das wird eine lange Liste.
Bitte?
Das wird eine lange Liste, habe ich gemeint.
Naja, also meine Empfehlung ist wirklich, also so unterrichte ich es immer schon, wenn man einen jungen, gesunden Hund hat, innerhalb der ersten 2 Jahre, sollte man schon mal ein geriatrisches Blutbild machen. Weil da sind alle Blutwerte und alle Organwerte dabei. Dann habe ich nämlich mal von meinem gesunden Hund, der sicher noch gesund ist, meine eigenen Referenzwerte. Und wenn der Hund dann ins letzte Drittel seines Lebens kommt, dann empfehle ich, jedes Jahr ein geriatrisches Blutbild zu machen. Weil am Verlauf der Blutwerte erkenne ich nämlich, wenn irgendein Wert kontinuierlich schlechter wird. Der muss ja noch gar nicht aus dem Referenzbereich rausgelaufen sein, sondern ich sehe, der wird von Jahr zu Jahr schlechter. Und dann kann ich bereits eingreifen, bevor er aus dem Ruder gelaufen ist. Ja. Weil die Niere, das ist ja das Problem, die erholt sich ja nicht mehr. Ja. Also wenn die schlechter wird, wenn die Nephronen, die Filtereinrichtungen kaputt sind, die regenerieren sich nicht. Okay. Deswegen ist ja das, ne, chronische Niereninsuffizienz endet immer mit dem Tod. Und nur wenn man es früh erkennt, kann man den Zerfall, den Verlauf aufhalten, aber es ist nicht zu heilen. Und daher lohnt es sich wirklich, regelmäßig nachzuschauen und dann sehe ich es eben in der Veränderung. Und nicht an dem einmaligen Blutbild, das sagt meistens noch gar nichts. Wobei ich habe meistens ja die Symptome. Ich habe, wenn ich die eindeutigen Symptome einer chronischen Niereninsuffizienz habe und ich gehe dann zum Tierarzt und SDMA ist ja noch so ein Wert, der auch oft genommen wird als Früherkennungswert. Also wenn SDMA, Harnstoff, Kreatinin und anorganisches Phosphat oben ist, dann weiß ich eigentlich, ich bin da dabei.
Mhm. Kurze Zwischenfrage, wenn jetzt jemand von den Zuseherinnen und Zusehern, so wie wir vielleicht einen Hund aus dem Tierschutz haben, der kein Welpe mehr war quasi, sondern doch schon bei uns sogar 4 Jahre alt war, wie wir ihn bekommen haben, macht das auch noch Sinn? Ja,
auf alle Fälle, auf alle Fälle.
Ja, das ist super.
Weil es ist ja auch selbst im Alter, wenn ich von 2 oder 3 Jahren, also ich gehe mit meinem Hund hin, der ist ja 7 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre, dann habe ich schon mal 3 Blutbilder, kann die Werte vergleichen und sehe, welcher Wert wird schlechter. Das bezieht sich ja nicht nur auf die Niere, das bezieht sich ja auf die Schilddrüse oder die Leberwerte oder sonst irgendwas. Ich sehe es einfach, hier wird etwas schwächer. Mhm. Da kann ich dann schon einsteigen und ein bisschen unterstützen.
Perfekt. Also so grundsätzlich wie bei uns Menschen dann ab 40 oder so, glaube ich, sagt man immer die jährliche
Gesundheitsvorbeuge. Ja,
zum Beispiel. Einfach genau. Immer dieses einmal jährliche Blutbild sozusagen. Ja,
sehr gut.
Ja. Ich bin wieder im Gedanken noch wieder zurück bei der Fütterung, weil du jetzt halt doch auch sehr viel aufgezählt hast und es gibt ja immer Menschen, die mit der Leidenschaft in das Thema tiefer reingehen möchten oder die auch die Zeit haben. Und dann gibt es aber Menschen, die Hunde nicht weniger lieb haben, aber trotzdem sagen, in der Tiefe muss ich es jetzt nicht wissen, ich habe genügend andere Dinge, denen ich im Leben nachgehen möchte. Hast du so einfache Tricks? Also Tricks und Anführungszeichen, welches Gemüse macht Sinn oder welche Kräuter machen Sinn, so ein bisschen was für jedermann?
Für jedermann. Also ich meine mal, als Ernährungsberater sage ich natürlich, ich sollte für meinen Hund einfach mal einen Plan aufstellen lassen. Und dann kann ich ja sagen, ich füttere Dosenfutter, ich füttere Barf, ich koche selber.
Entschuldige.
Ja, genau.
Lass ihn.
Alles gut. Schnarcht aber irgendwo unten drunter.
Der kennt das Thema schon. Ne?
Nee, also wenn man es wirklich genau machen will, muss man wirklich mal angucken, was frisst der Hund, was fehlt und das muss man ergänzen. Ansonsten, wenn so ein Fertigfutter gefüttert wird, nehme ich häufig den Leuten die Angst, die trauen sich ja da nicht, weil es auch oft für den Tierärzten gesagt wird, füttert da ja nicht noch was dazu. Und ich sage, doch, gebt dem Hund auf alle Fälle noch was Frisches dazu. Also wir würden ja nie auf die Idee kommen, uns nur von Konserven oder von etwas Sterilisierten zu ernähren. Davon kann man nicht leben. Ja. Und, wenn ein Hund so ein Fertigfutter bekommt, sollten die Leute sich trauen, auch mal ein Eigelb dazu zu geben, mal ein bisschen Leber vom Metzger mitzubringen, mal einen Hüttenkäse zu geben. Einfach, wenn sie sich selber einen Smoothie machen oder einen Rohkostsalat, einfach nochmal durch einen Mixer jagen und einfach was Frisches mit Vitalstoffen dazugeben. Dazu kann man natürlich kurweise auch mal Kräuter nehmen, wobei eben Kräuter haben ja alle eine Wirkung und sie haben ätherische Öle und auch die ätherischen Öle muss natürlich die Leber wieder entgiften. Deswegen, wenn ich jetzt mal vorbeugend gegen Würmer, Parasiten was tun möchte, dann kann ich schon mal 14 Tage mir ein Basilikum, ein Salbei, was haben wir noch, Rosmarin oder sowas holen, mitpürieren und mitgeben. Aber besser wäre eigentlich, ich gehe irgendwo in einem Wald spazieren und nehme mir einen Kirsch mit, einen Löwenzahn mit, pflücke Gänseblümchen und tue sowas mit pürieren und ins Futter, weil solche Wildpflanzen haben natürlich viel mehr Nährstoffe und Vitamine, als wenn ich jetzt da eine Karotte nehme oder eine Zucchini, da ist ja fast nichts drin, außer Glyphosat. Glyphosat ist übrigens einer der Gründe, warum die Nieren regelmäßig kaputt gehen. Ne? Also es ist das Gift natürlich im Futter. Gerade im Trockenfutter haben wir die Konservierungsmittel drin. Das ist ja eine tägliche Menge Gift, die wir da verabreichen.
Ja.
Ne? Also mal ist ja nicht so schlimm, aber jeden Tag so mein täglich Brot, mein tägliches Stück Gift, was ich über die Konservierungsstoffe, über technologische Zusatzstoffe bekomme, das ist natürlich gar nicht gut. Deswegen bringt normalerweise der Ernährungsberater die Leute auch eher vom Trockenfutter weg oder sucht dann wirklich ein sehr trockenes, gebackenes, wo man sich vorstellen kann, dieses Futter kommt am ehesten noch mit einer natürlichen Konservierung aus und es sind jetzt nicht so die ganz unerwünschten Stoffe drin, die die Fette stabilisieren. Also so ein Trockenfutter, was so feucht ist oder so richtig ölig, fettig ist, das muss ja stabilisiert werden, sonst würde es ranzig werden.
Ja.
Die Viecher würden rangehen, also die Milben, die Hefepilze, alles würde sich ransetzen. Geht ja gar nicht, ne?
Ja.
Also das sind natürlich wichtige Sachen.
Ja.
Vor allem die Feuchtigkeit. Ne? Die Feuchtigkeit gehört ins Futter und nicht, dass sie dann dazu getrunken werden muss. Das ist ja völlig unnatürlich. Etwas Konzentriertes, Trockenes zu füttern und dann zu glauben, der Hund muss es saufen. Machen ja nicht alle, ne?
Danke, jetzt muss das heute nicht ich sagen.
Ja.
Du sprichst mir das sehr aus dem Herzen.
Ja, oder vielleicht auch eine kurze Info an die Zuseher, weil wir haben das noch nie direkt angesprochen, glaube ich, aber wir empfehlen ja auch Futtermarken. Die Anita hat sich sehr, sehr lang intensiv damit auseinandergesetzt, um wirklich zu schauen, was ist gut, was kann man. Ich glaube, das macht jeder Ernährungsberater, um dann einfach an seine Kunden die bestmöglichen Empfehlungen weiterzugeben. Und seid uns nicht böse sozusagen, wir werden kein Trockenfutter empfehlen. Ja, wenn das wirklich jemand will, dann gerne Kontakt aufnehmen, wenn es überhaupt nicht anders geht. Dann in Absprache kann man schauen, aber so grundsätzlich wollen wir das nicht machen. Ich glaube, das ist wirklich so die untere, schlechteste Liga irgendwie, also Nassfutter, Barfen, da kann man drüber reden, da kann man viel machen und ich glaube, das kann mit qualitativ sehr hochwertigen Anbietern ganz gut funktionieren. Aber und auch Zusatzstoffe haben wir einige Firmen, die wir wirklich gerne weiterempfehlen werden. Nur Trockenfutter werden wir so nicht direkt quasi als Empfehlung ausgeben.
Vor allem nicht als Dauerfütterung. Ja. Es gibt Krückenlösungen, also da kann man drüber diskutieren, aber als Dauerfütterung sehen wir es persönlich einfach nicht.
Das wird also auch in einigen Interviews auch angesprochen, wo dann Trockenfutter vielleicht ausnahmsweise mal gut sein kann. Allergiefutterfütterung, Ines Kitzwege, andere Interviews einfach reinschauen. Ja, schaut euch wirklich alle Interviews an. Dann kann man da ein Gefühl dafür kriegen, aber es sagen ja eh so gut wie alle Sprecher wirklich, das ist einfach schwierig, ja, und sehr mit Vorsicht zu behandeln, das Thema Trockenfutter quasi, genau.
Und wenn dann wirklich viele können auf 50 Gramm oder 100 Gramm Leckerli am Tag nicht verzichten, mein Gott, wenn es dann das Trockenfutter sein soll, dann sollen sie das tun. Oder eben manche sagen auch, also früh morgens, ich muss mit dem Hund rausgehen, dann muss ich in die Arbeit, da habe ich jetzt nicht noch Zeit zu kochen oder nochmal die Barfration herzustellen und sie geben dann früh Trockenfutter, aber am Abend kriegt er dann eine vernünftige Ration. Ich meine, das sind alles Kompromisse, die man dann vielleicht auch schlucken kann. Aber wie gesagt, als Alleinfutter ist es wirklich nicht geeignet.
Ja. Genau, danke. Ja, meine Kunden kriegen auch beim Training kein Leckerli. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja. Ich arbeite anders. Ja. Ja. Irgendwas wollte ich vorher fragen. Ah ja, weil du gesagt hast, Leber füttern lassen. Wie viel Leber darf, soll, oft?
Ganz einfach. Zwischen 1 und 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. 1 Gramm bei denen, die sehr empfindlich sind, weil Leber macht natürlich schnell einen Durchfall. Und deswegen, wer auf Nummer sicher gehen will und einen Hund hat, der öfters mal weicheren Kot hat, der nimmt nur 1 Gramm, also der 30 Kilo und 30 Gramm Leber am Tag. Ein robuster Hund könnte auch als 30 Kilo und 60 Gramm bekommen, aber mehr nicht, weil das könnte dann wirklich Probleme auch machen.
Darf ich da noch kurz aussehen oder unterbreche ich gerade sehr?
Ziehst du dich auf die Antwort?
Auf die Leber im Grunde.
Ja, okay, dann merke ich es mir.
Genau, ich habe ja, also das ist ja so ein alter Mythos und ich bin damit selber noch aufgewachsen quasi. Die Leber, das Gift, Entgiftungsorgan, enthält zu viele Giftstoffe und ist nicht gesund, das soll man nicht essen. Aber jetzt in den letzten Monaten und Jahren habe ich doch immer mehr mitbekommen, dass die Leber eigentlich ein Superfood ist und mega gesund ist. Und von daher auch, vielleicht kannst du da noch kurz was sagen. Wie siehst du das?
Ja, im Grunde habe ich das in der Richtung vorher schon mal gesagt. Sie ist das Entgiftungsorgan. Also sie bekommt zwar die Gifte rein, aber sie versucht sie ja sofort zu entgiften oder irgendwo anzuhängen an Gallensäuren oder dem Blut durch wässrige Flüssigkeiten wieder zurückzugeben und sie aus der Leber rauszubringen. Also sie ist kein Giftlagerorgan, sondern das, was sie nicht entgiften und nicht ausscheiden kann, lagert sie im Fett ab, nicht in der Leber. Deswegen die minimale Menge, mit der sie vielleicht gerade zu tun hat, die ist in der Leber drin. Aber das ist nicht korrekt, dass sie das Gift speichert und deswegen auf keinen Fall gegessen werden sollte oder so. Ne? Logisch ist es immer besser, ich kümmere mich um Bio. Dann habe ich natürlich weniger Gift drin, vor allem weniger Glyphosat. Aber das habe ich im ganzen Fleisch, das habe ich im Gemüse, das habe ich überall, im Getreide, in der Haferflocke. Es gibt nichts mehr, wo kein Glyphosat drin ist, wenn ich es nicht in Bio kaufe. Ne?
Ja.
Das ist problematisch.
Ja. Wir haben ja auch auf Google nachgeschaut. Google ist ja auch gern Experte für weiß nicht alles auf der Welt. Google sagt bei der chronischen Niereninsuffizienz, ehe du auch angesprochen hast, eben Hüttenkäse zum Beispiel zu nehmen, dass das gut ist. Google sagt auch keine Knochen.
Das ist richtig. Also wir haben, wenn wir die chronische Niereninsuffizienz haben, es gibt ja da 4 verschiedene Stufen. Okay. In der ersten Stufe bin ich im Grunde nur vorgewarnt. Da weiß ich, okay, die Nierenfunktion ist bei 33%. Also die Niere kann noch alles tun, aber wir bezeichnen es schon als Stadion 1. Mhm. Und dann wird die Nierenfunktion immer weniger und wir kommen in Stadion 2, in Stadion 3 und in Stadion 4. Und das Stadion 4 endet halt mit dem Vergiften des Körpers von innen heraus, weil es eben noch keine Blutwäsche für Hunde gibt. Also die Menschen würden ja dann 2-mal in der Woche zur Blutwäsche ins Krankenhaus gehen. Das steht so serienmäßig für Hunde noch nicht zur Verfügung. Deswegen Stadion 4 kann ich nicht mehr allzu viel machen. Und jetzt kommt es drauf an. Deswegen muss ich immer regelmäßig die Nierenwerte kontrollieren, schauen, in welchem Stadion befinde ich mich. Und Phosphor ist das Mineral, was im Grunde diese kleinen Nephronen am meisten kaputt macht. Also im Vergleich zu anderen Mineralien ist das recht scharfkantig und ritzt die Nephronen auf und macht sie kaputt. Deswegen ist die große Chance, den Verfall der Nephronen aufzuhalten, das Phosphor zu reduzieren. Das heißt, wenn ich in Stadium 1 bin, gebe ich wirklich nur 100% direkt bedarfsgerecht das Phosphor. Und so wie die Werte schlechter werden, gehe ich runter, bis ich eventuell sogar auf 75% des Phosphorbedarfs gegangen bin. Das muss man ausrechnen. Weil wenn ich jetzt in der Stufe 2 schon auf 50% gehe, Phosphor wird ja im Körper für alles gebraucht. Also Lebensenergie, Adenotriphosphat. Nichts geht ohne Phosphor. Jeder Zellkern wird Phosphor gebraucht. DNA, überall ist Phosphor eingelagert. Also ich kann nicht völlig ohne Hirn, ohne es zu rechnen, sagen, ich gebe jetzt nichts mehr, wo Phosphor drin ist. Und Phosphor haben wir nun mal in großen Mengen im Knochen oder im Knochenmehl drin. Aber wir haben es auch in großen Mengen im Getreide, in Samen, in Nüsse drin. Auch die Bierhefe hat unheimlich viel Phosphor. Deswegen käme die für eine Nieren-Diät-Ernährung sowieso jetzt nicht in Frage. Und deswegen muss ich eben so ein bisschen gucken, auch die ganzen Pseudogetreide, Amaranth, genau, hat alles wahnsinnig viel Phosphor. Ja. Und ich muss aber eben wirklich es abhängig machen von den Werten. Ich muss wissen, wo stehe ich und wie weit muss ich das Phosphor einschränken. Das ist eine ganz wichtige Säule, die wichtigste Säule überhaupt. Die macht wirklich die Überlebenszeit, davon ist er abhängig, inwieweit mir dieses Management von dem Phosphor gelingt. Mhm. Und das kann man nur vom Fachmenschen ausrechnen lassen, das kann man nicht einfach so bestimmen. Das muss man dann wissen.
Das heißt, eigentlich nehme ich was weg, was jedoch eine essentielle Rolle spielt. Gleichzeitig muss ich es aber wegnehmen, weil es eine essentielle Rolle spielt. Ja.
Aber es ist ja auch, es ist böse gesagt, aber jeder hat ja recht auf mehrere Erkrankungen. Und wenn ein Hund 2 oder 3 Erkrankungen hat, muss ich immer überlegen, manchmal sind ja die Diäten für die Erkrankungen gegensätzlich. Und dann muss ich mich immer fragen, welches Organ führt am ehesten zum Tod? Und das ist immer die Niere. Deswegen wird immer die Niere vorgehen und ich muss eher eine Nierendiät füttern, als dass ich jetzt auf andere Organe Rücksicht nehme. Also ich muss immer entscheiden, okay, wo muss ich es jetzt ansetzen? Und so ist es eben auch mit dem Phosphorverlust, den der Hund dann die letzten Jahre eben noch hat. Aber es rettet eben in dem Moment die Niere noch über Monate oder Jahre, je nachdem, wo ich es eben bemerkt habe und anfange.
Wie sieht es bei Obst und Gemüse aus? Das ist ganz leicht vorher angesprochen, aber dass man da vielleicht auch noch weiß, dass das eher weniger und das dann vielleicht mehr oder wie?
Bei der Nierenerkrankung? Also Gemüse ist natürlich relativ phosphorarm. Die Kartoffel ist ja sogar eigentlich das Gemüse, was bei der Niereninsuffizienz besonders eingesetzt wird, als matschig gekocht natürlich, weil das das phosphorärmste Gemüse ist. Also da muss ich aufpassen und was natürlich nicht passieren sollte, dass ich Dinge nehme mit viel Oxalsäure, weil die Oxalsäure oder auch die Phytinsäure aus dem Getreide, die macht natürlich dann auch so Mineralienkomplexe, die für die Niere auch nicht gut sind. Ansonsten muss man immer sagen, aufpassen auf das Glyphosat. Das muss auch über die Niere ausgeschieden werden. Also lieber Bio kaufen. Und der Zucker, würde ich mal denken, ist jetzt beim Obst dann eher auch nebensächlich, weil wir haben ein anderes Problem. Wir haben nicht ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse und kein Diabetes mellitus. Also muss man jetzt nicht so auf den Zucker aufpassen. Vor allem die meisten nierenkranken Hunde sind ja auch mager. Und das ist ja mein nächster ganz wichtiger Gesichtspunkt, wenn ein Hund chronische Niereninsuffizienz hat. Ich muss ihm etwas füttern, was er frisst, was ihm schmeckt. Weil wenn der immer weiter abbaut und immer weniger Nährstoffe aufnimmt, wird es ihm ja immer schlechter gehen. Also das ist ja auch noch eine Sache, auf die muss ich Rücksicht nehmen. Ich muss schauen, was schmeckt ihm. Mageres Fleisch ersetzen durch fetteres Fleisch, weil im magerem Fleisch ist mehr Protein und damit auch mehr Phosphor drin. Weil wenn ich mehr Zellkerne habe, habe ich auch mehr Phosphor. Ein fetteres Fleisch, Fett hat keine Zellkerne, also habe ich da weniger Phosphor drin und ich habe natürlich durch Fett auch mehr Energie, um den Hund wieder aufzubauen vielleicht. Ne? Also das ist auch noch eine ganz wichtige Aufgabe. Und da denke ich, also wenn ich einen dünnen Hund habe, und das bisschen Zucker, was dann im Obst drin ist, das wird jetzt in dem Moment nicht schaden. Ne?
Macht das einen Unterschied, ob ich jetzt mittelkettiges Fett nehme wie Kokosöl oder anderes Fett? Oder ist es im unterm Strich irgendwie egal?
Gar nicht egal. Nierenschutz hat Eicosapentensäure und Docosahexaensäure, also EPA, DHA aus dem Fischöl, aus dem Lachsöl oder aus dem Algenöl. Also das, die hat wirklich einen Nierenschutz und die arbeitet gegen Entzündungen. Mhm. Die muss angehoben werden, das muss meine bevorzugte Fettsäure sein. Und dann gibt es natürlich für Hunde noch Linolsäure als essentielle Fettsäure. Die haben wir im Geflügelfett, im Schweineschmalz drin. Die muss ich natürlich decken. Also ich brauche die essentiellen Fettsäuren unbedingt. Mhm. Und wenn ich dann noch ein zusätzliches Fett brauche, und ich möchte gern mittelkettige Fettsäuren einsetzen, dann würde ich sogar eher zu einem MCT-Öl greifen als zum Kokosöl, weil ja die wichtigen mittelkettigen Fettsäuren sind ja im MCT-Öl viel konzentrierter drin wie im Kokosöl. Mhm. Also deswegen.
Mhm. Okay.
Schadet nicht. Also es schadet nicht. Entscheidend ist wirklich, ich brauche reichlich Fischöl, reichlich tierisches Omega-3, weil das pflanzliche Omega-3 kann ja der Hund nicht oder kaum umwandeln. Das nützt mir nichts, also mit Leinöl oder Hanföl. Ich kann das füttern, aber es bringt mir nichts gegen die Entzündung.
Kommt nicht wirklich viel an.
Ne? Genau, ja. Also geben kann ich das schon.
Ja. Das ist mir vorher eben bei Leber, aber das war mein eigener Gedankensprung vorhin von Leber und Entgiften und Medikamente, weil ich mir aufgeschrieben habe, bei der chronischen Niereninsuffizienz werden oft Blutdrucksenker und gefäßerweiternde Medikamente verschrieben. Mhm. Magst du dazu was sagen?
Ja, unbedingt, unbedingt. Weil das ist ja das Problem. Chronische Nierenerkrankung. Die Niere hat ja nicht nur diese Ausscheidungsfunktion, sondern die bildet auch Hormone. Mhm. Und wenn sie erkrankt ist, bildet sie die Hormone auch nicht. Das heißt, die Niere macht zum Beispiel Erythropoietin, das kennt jeder, das ist das EPO, was beim Fahrradfahren als Doping eingesetzt wird. Mhm. Das fördert im Grunde die Bildung der roten Blutkörperchen. Mhm. Die Niere ist ja sehr sauerstoffhungrig und wenn die viel arbeiten muss, braucht die viel Sauerstoff und wenn ihr der Sauerstoff nicht reicht, dann macht sie dieses EPO, dieses Hormon und schon fangen die Plattenknochen und die Wirbelsäule an, erythrozytenrote Blutkörperchen zu bilden. Wenn die Niere schwächelt, bildet sie auch das Hormon nicht mehr und der Hund kommt in eine Anämie. Also dann muss ich dringend auch etwas tun von außen, um diesen Verlust an roten Blutkörperchen auszugleichen. Das nächste Hormon, was die Niere macht, das ist Renin. Und da ist sie drin in einer Kaskade von Abläufen, um den Blutdruck zu regulieren. Und auch das macht sie ja dann nicht mehr, wenn sie erkrankt ist. Und dann kommt es zum Bluthochdruck. Bluthochdruck ist ein absolutes Risiko, um die Niere noch schneller kaputt zu machen. Also da muss man sich auch wieder vorstellen, diese kleinen Filtereinrichtungen, diese kleinen Nephronen, wenn da jetzt das Blut so mit richtigem Druck durchschießt und noch Mineralien mitnimmt, gehen natürlich die Nephronen viel schneller kaputt. Deswegen, wenn der Hund einen Bluthochdruck hat, muss dagegen was getan werden, weil gegen Blutdruck kann ich nicht anfüttern. Und das ist im Grunde auch eine lebensverlängernde Maßnahme und das wird viel zu wenig gemacht, dass bei Hunden Blutdruck gemessen wird und dass da auch wirklich geschaut wird. Ja. Wenn die Besitzer zum Tierarzt gehen, kriegt der ein Medikament und in dem Medikament ist von Hause aus ein Blutdrucksenker drin. Mhm. Man müsste aber eben eigentlich, so wie man es bei Menschen macht, erstmal schauen, ob Bluthochdruck da ist und dann senken und nicht prophylaktisch senken. Aber das ist vielleicht so ein ganz anderes Problem. Ne? Und das dritte Hormon, was die Niere bildet und was dann natürlich schief geht, das ist ja dieses Calcitriol, was die Aufnahme des Vitamin D aus dem Darm steuert. Deswegen greift natürlich die Niere auch in den Calcium-Phosphor-Stoffwechsel ein. Und bei einer kranken Niere bekommen wir ein Riesenproblem. Also da können wir auch nochmal drüber sprechen. Es ging ja dann auch nochmal darum, was hat das für weitreichende andere Folgen? Also alle Organe, die Hormone produzieren, die kommunizieren zusammen, die kriegen Befehle von anderen Organen, hormonbildenden Organen und geben weiter Befehle. Und wenn die Niere da aussteigt und mit diesen drei Hormonen im Grunde im endokrinen System falsche Signale sendet, dann kann im Körper natürlich noch viel, viel mehr passieren. Und daher kann ich auch bei der chronischen Niereninsuffizienz nicht einfach sagen, ich füttere jetzt mal ein bisschen das dazu und mal ein bisschen das dazu und dann drücke ich die Daumen, dass alles gut geht. Es wird nicht gut gehen, weil da muss wirklich das Problem gelöst werden. Ja. Vielleicht noch nicht im Stadium 1, vielleicht auch noch nicht im Stadium 2, aber bei Stadium 3 oder 4 bleibt man gar nichts weiter übrig. Dann geht es noch um ein paar Monate oder um ein paar Jahre und da zählt alles, was möglich ist. Und dann muss man natürlich diese Hilfe auch annehmen.
Ja. Wir sind jetzt übrigens zu fünft.
Ja.
Unser Kleiner ist jetzt auch dazugekommen.
Das ist aber hochgucken da. Was ist denn das?
Das ist eine Tierschutzmixtur.
Und hat aber auch so Schlappohren, oder?
Ja.
Vielleicht. Also es ist Jagdhund ein drin. Aus, Schäferhund, Collie, Amstaff und noch ein Jagdhund ist auch drin.
Ah ja, okay, genau.
Ja, der letzte ist sehr ausgeprägt, der Jagdhund.
Und der andere? Ja. Was ist der andere? Der andere Hund?
Na, wir haben nur einen.
Ach so, wir sind zu viert. Wir jetzt.
Ja, genau.
Wir sind zu viert.
Okay. Genau, also dein Hund ist ja auch noch dabei und jetzt ist unsere quasi auch noch dazugekommen.
Genau, Ja. Ich habe ja zwei, da liegt ja noch einer.
Ach so,
aber die ist schon 14. Die hört man nicht, okay. Sieht man nicht.
Nur weil ich immer jetzt zur Seite oder am Boden saß.
Ja. Ich bin vorne aufgestanden und trinken gegangen.
Ja, okay.
So viele Gespräche über die Niere haben mich durstig gemacht wahrscheinlich.
Oh, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht so ablenken.
Genau. Das heißt, jede Menge Schadstoffe, die oben reinkommen, die Niere belasten, aber auch jede Menge Schadstoffe mit, ich spreche es trotzdem an, auch wenn es jetzt nicht direkt mit der Fütterung zu tun hat, aber Spot-on und Co. landen ja auch irgendwie in der Niere. Ja.
Und es ist ja auch die Narkosen. Also ich glaube, dass das total unterschätzt wird, was die Narkose im Körper ausrichtet. Also am wenigsten vertragen das ja die Drüsen. Also die Schilddrüse und die Pankreas, die müssen die Narkosen aushalten. Und Narkosen gibt es ganz schön viele. Ne? Ja. Wenn man Zahnstein entfernt wird, beim HD-Röntgen, beim Kastrieren, wenn es mal irgendeine Verletzung gibt, es muss was genäht werden, was geschnitten werden. Also es ist ja doch im Verlauf so eines Hundelebens ganz schön oft, dass eine Narkose gesetzt werden muss. Oder auch, dass eben die Spotons gegeben werden, monatelang, wenn Zecken da sind. Mhm. Und Pravecto, dann die ganzen Tiere, Allergien, Apokel, was da alles reingedrückt wird, das ist natürlich extrem. Das müssen die Organe alle irgendwie aushalten, abbauen, aussenden wieder. Das ist schwierig,
ja. Ja. Ich finde es immer so schrecklich, wenn du eigentlich dieses Bildchen drauf hast, du quasi darfst es nicht im Abwasser entsorgen, weil es giftig ist. Ne?
Oh, ja.
Gleichzeitig tragen wir es aber auf die Haut auf, damit dann, weiß ich nicht, die Zecke am Schluss vielleicht einen Milliliter davon abkriegt, aber der Hund kriegt die volle Dosis ab. Ne?
Ja.
Das ist schon heftig. Ja.
Es ist heftig, aber ich sehe es natürlich auch, also wir hatten letztes Jahr, meine alte Hündin hatte eine Anaplasmose. Das ist eine harte Geschichte. Ne? Also das ist, und dann gibt es 4 Wochen Doxycyclin. Also das ist ein dolles, starkes Antibiotika, was der Hund dann 4 Wochen kriegen muss. Und dem Hund geht es wirklich schlecht. Und das zieht sich hin über Monate. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, ne? Wenn man an die Leishmaniose denkt und was es da so alles gibt. Und es kommt immer mehr zu uns hoch. Dann muss man auch abwägen, ne? Pest oder Cholera. Ja, also es ist eine schwierige Entscheidung. Ja.
Was kann ich denn dazugeben in der Fütterung, wenn ich jetzt ein Antibiotikum nehmen muss, um die Niere zu unterstützen, beziehungsweise wenn ich was gebe, gibt es da auch Zeitfenster zu berücksichtigen, damit das gut im richtigen Zeitpunkt dann auch bei der Niere da ist, wenn sie es braucht?
Also Antibiotika und die Niere, ich weiß jetzt nicht, ob es in die Richtung geht, also wenn ich so lange Antibiotika geben muss, also ich hatte selber zum Beispiel mal eine Borreliose und musste auch so lange Antibiotika nehmen. Was da eigentlich ganz wichtig ist, ich habe 2 Stunden nach der Antibiotikagabe Probiotika gegeben und auch genommen, weil also das ist ganz wichtig, es zerstört ja die Darmbakterien als Mikrobiom. Ja. Und wenn ich über 4 Wochen kein funktionierendes Mikrobiom habe, dann hat das weitreichende Folgen. Dann hält ja der Darm auch nichts ab und die anderen müssen es ausbaden. Also das wäre immer meine Empfehlung, wenn aus irgendwelchen Gründen eine lange Antibiotikagabe möglich ist. Es ist egal, natürlich bei der nächsten Antibiotikagabe wird mein Probiotika auch wieder zerstört. Aber nach 2 Stunden gebe ich wieder neue Darmbakterien rein. Dann haben die wieder 12 oder 10 Stunden Zeit bis zur nächsten Gabe. Also 10 Stunden kann im Grunde der Darm schon wieder funktionieren. Das kostet zwar ein bisschen Geld und viele sagen, das mache ich doch erst, wenn die Antibiotikagabe vorbei ist. Nee. Und als Mensch, wenn man es selber mal gemacht hat, sieht man es ja auch, dass es einem besser geht. Also ich habe auch viele Hunde mit Anaplasmose, denen es wirklich durch das Antibiotika so dreckig gegangen ist, wo ich gesagt habe, nee, ich habe zweimal am Tag nach dem Doxycyclin 2 Stunden später das Probiotika gegeben. Mein Hund ist da gut durchgekommen und ich selber bin auch gut durchgekommen. Also das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, was man dann wirklich zahlen sollte und machen sollte. Das ist dann egal.
Ja. Man bezahlt ja grundsätzlich eh immer irgendwie. Also entweder wenn man jetzt Euro zahlt oder eben mit Vitalität bezahlt, genau. Krankheit, Zeit, Nerven, seelische Belastung bezahlt. Ja. Bezahlen muss man immer. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, ja, wenn wir dich zum Abschluss fragen, Heidi, wenn du an die Niere denkst, dann was möchtest du uns noch sagen und mitgeben?
Regelmäßig kontrollieren, damit man es frühzeitig erkennt und dann wirklich zweischienig laufen, Ernährungsberater und Tierarzt, damit das Tier bestmöglich so lange wie möglich noch in einer guten Qualität leben kann, trotz der Diagnose.
Genau. Auch da nochmal ein Hinweis, weil ja manchmal gleich unterstellt wird, wir sind böse, wenn wir irgendwie gegen einen Tierarzt reden oder sowas. Wir haben selber mit sehr, sehr vielen Tierärzten inzwischen Kontakt und die sagen selber, dass die Ernährung in der Ausbildung, in der veterinärmedizinischen Ausbildung einfach zu kurz kommt. Ja, da gibt es viele Tierärzte, die sich intensiv damit auseinandersetzen, um das zu ändern, aber das dauert halt immer ewig, bis das dann ins Unterrichtsprogramm quasi mit einfließt. Und der Ernährungsberater setzt sich halt ganz explizit mit dieser Thematik auseinander. Deswegen wirklich da die zweigleisige Betreuung sehr, sehr wichtig und empfehlenswert. Ja, danke. Ich bin da extrem dankbar. Es waren so wertvolle Tipps dabei, das, was wir erreichen wollen, einfach mündiger zu machen, um bewusst entscheiden zu können, ist das jetzt gescheit, ist ein Antibiotika allein gescheit, das, was du jetzt am Ende quasi angesprochen hast. Und nein, es ist eben wichtig, dagegen zu steuern, nicht zu lange Zeit dem Darm quasi dann diese Gefahr aussetzen. Also so viele wertvolle Informationen, danke, danke, danke. Ich bin mir sicher, das hilft wieder ganz, ganz vielen Hunden da draußen, dass sie ein schöneres, glückliches, gesunderes Leben einfach haben können.
Inklusive Besitzer.
Natürlich, natürlich. Ja. Das ist ja auch für uns wichtig. Ja. Ja. Das betrifft uns ja selber. Auch der Organismus ist ja nicht so unterschiedlich. Ne?
Ja. Ja. Also wir haben vielleicht auch was ganz Wichtiges vergessen. Okay. Also wahrscheinlich ist es ja bekannt, wenn ich einen Hund habe im Stadium 1 oder 2, es gibt ja diese Suchtherapie, dieses homöopathische Solidago Opicinum Coenzym Q10. Das ist ja wirklich eine tolle Unterstützung, bevor der Hund schon Medikamente bekommt, kann ich damit wirklich die Niere stärken. Also das ist ja eine ganz tolle Geschichte und es gibt auch Vitalpilze, die ich da einsetzen kann. Also im Stadium 1 und im Stadium 2 mit einer angepassten Ernährung und einer Unterstützung der Niere kann ich arbeiten, aber eben im Stadium 3 und 4 muss das Medikament inklusive Blutdrucksenker kommen, das nützt dann alles überhaupt nichts.
Ja. Genau.
Okay.
Danke.
Ja, aber mega interessant.
Ja.
Und du lieferst echt on point. Ja? Ich könnte dir jetzt mindestens noch drei Stunden zuhören.
Ja, wir haben über die juvenile Nierendysplasie noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja Nierenzysten, es gibt Nierentumore. Also das sind ja auch dann so unterschiedliche Geschichten, also nicht nur akut und chronisch, sondern es gibt ja auch noch vieles ringsherum. Und das muss eben auch diagnostiziert werden. Und das kann weder der Ernährungsberater noch der Tierheilpraktiker, das muss wirklich der Tierarzt machen. Da muss er mit Ultraschall gucken, wie sieht sie denn aus? Hat sie die Größe verändert? Hat sie die glatte Oberfläche verändert? Das ist ja alles wichtig. Und nicht jeder Hund geht mit 100% Nierenleistung ins Leben. Es gibt eben welche, die starten schon mit viel weniger. Und die haben natürlich nach hinten raus dann auch viel weniger Möglichkeiten.
Ja, ja.
Ja. Gibt es ja viele Hunde, die mit einem halben Jahr, mit 2 Jahren oder mit 3 Jahren schon ein chronisches Nierenversagen haben. Ne? Also das gibt es natürlich auch.
Ja. Nein, hast du noch etwas, wo du jetzt sagst, das gehört unbedingt noch mit dazu? Ich glaube eben, es wird sehr umfangreich, wenn wir jetzt auf jede...
Nee, um Gottes Willen. Sondern es ging ja im Grunde wirklich nur, dass man zweigleisig fahren muss. Es nützt nichts. Man kann, weil viele denken ja wirklich, ich kriege ja auch die Anfragen, kriege ich eine E-Mail. Ich habe die Diagnose chronische Niereninsuffizienz, was soll ich denn füttern? wo ich sage, um Gottes Willen, da braucht man das Blutbild, man braucht die Symptome, man braucht eine Anamnese. Da kann man nicht einfach nur sagen, mit der Fütterung füttert man keine chronische Niereninsuffizienz weg, sondern das geht natürlich
nicht.
Na, schade, ne?
Ja, ja, schön wäre es, ja.
Ja, aber es ist ja toll, was ihr da auf die Beine stellt. Solche Konferenzen gibt es ja schon wirklich zu vielen, ja, vielen Themen oder so. Ne? Da bin ich ja, wirklich gespannt auf eure Referenten, auf eure Themen. Mhm. Aber es läuft nicht den ganzen Tag, oder? Eine ganze Woche, den ganzen Tag, das kann man sich ja gar nicht anhören. Also von der Zeit
her. Man muss auch hier die Prioritäten setzen.
Okay. Und sich seine Themen raussuchen, oder?
Ja. Dass eine ganze Woche lang freigeschalten ist. Also grundsätzlich die Veranstaltung ist so. Und die einzelnen Interviews pro Tag dann freigeschalten sind. Also am Tag 1 diese 2, 3 Interviews, am Tag 2 diese 2, 3 Interviews.
Okay.
Und für all jene, die sagen, ja, ich muss auch noch arbeiten oder ich kann eben nicht den ganzen Tag vor dem Laptop sitzen, da gibt es ja die Möglichkeit, im Zuge der Veranstaltung zu einem wirklich fairen Preis, ja, das Gesamtpaket
alles zu kaufen. Ne?
Ja, genau. Dann kann man sich das jederzeit anschauen und auch so oft wie möglich anschauen oder auf Stopp drücken und mitschreiben oder was man halt eben möchte. Genau. Ja. Also das ist uns ja auch ein großes Anliegen und wie gesagt, ganz bewusst zu einem niedrigen Preis, dass es jeder sich leisten kann, dass es eben zugänglich ist für viele da draußen.
Ja,
daran soll es nicht scheitern. Ja.
Na super, sehr schön.
Ja.
Also nochmal danke.
Dankeschön.
Ja. Sehr, sehr
danke, wertvoll. Danke an euch.
Danke für deine Zeit.
Ihr habt ja mehr Arbeit als ich.
Ja. Trotzdem, das Ganze funktioniert nur mit Menschen wie dir, ja. Und wenn dann eben wirklich so tolle, wertvolle Informationen auch noch rüberkommt, dann macht das Ganze noch viel besser und rundet das Paket einfach sehr schön ab. Ja.
Wunderbar. Bitte, ich danke euch und wünsche ein schönes Wochenende. Macht es
auch
gut.
Ja, dir auch.
Ja, auch, mach's gut. Ciao.
Ciao. Hallo, das war's erstmal mit diesem Video und wir hoffen, du konntest für dich und deinen Hund ganz viel Neues und Spannendes mitnehmen. Teile dieses Wissen gerne mit den Menschen in deinem Umfeld und besuche auch gerne unsere Facebook-Gruppe. Sie ist ein Ort für Gleichgesinnte, die sich zu den Inhalten austauschen möchten, eigene Erfahrungen posten möchten, aber auch ein Ort, um uns und entsprechend Feedback zu geben. Ganz viele Sprecher haben uns sogar ausdrücklich gebeten, dieses Feedback an sie weiterzuleiten. Das heißt, deine Meinung ist bei uns gewünscht und willkommen. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann unterstütze uns doch bitte mit dem Kauf des Kongresspaketes. Dir gibt das die Möglichkeit, alle Interviews, alle Inhalte nochmal in Ruhe anzuschauen und auf dich wirken zu lassen. Und aus eigener Erfahrung können wir sagen, bei einem erneuten Anschauen oder einem erneuten Anhören haben wir immer wieder Neues entdeckt darin. Und das gibt auch die Möglichkeit, die Dinge in der Tiefe verstehen zu können. Wenn du also schon ein Paket gekauft hast, dann bedanke ich mich hiermit an dieser Stelle von ganzem Herzen und im Namen des gesamten Teams für deine Unterstützung. Vielen Dank, dass du diesen Weg mit uns gehst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.